Labor Inside Folge 21. Autoimmunhepatitis der Yeti unter den Lebererkrankungen. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 21. Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labor.at Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Und neben mir sitzt mein Freund und Kollege und ebenfalls Labormediziner René Zartnicker.
Hallo, ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist eben René Zartnicker. Ich bin auch Labormediziner. Ich bin jetzt seit eben schon fast 4 Jahren Facharzt und eben schon seit fast 10 Jahren in der Labormedizin und freue mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast, mit dir gemeinsam diesen Podcast machen zu können.
Ja, heute musst du ein bisschen ein Thema erdulden, über das ich gestern einen Vortrag halten durfte. Ich nehme an, du hast auch noch nie eine Autoimmunhepatitis gesehen, live, oder?
Also ehrlich gesagt auch nicht, das stimmt.
Wir reden heute über den Yeti der Lebererkrankungen. Jeder kennt ihn, aber keiner hat ihn gesehen, die Autoimmunhepatitis bzw. die primäre biliäre Zirrhose. Wobei ich muss gestehen, primäre biliäre Zirrhosen habe ich schon einige gesehen. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikt. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at. Wir sind eine Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin und stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Fachärzte in diesem Labor verdienen wir beide natürlich auch unsere Brötchen mit der Durchführung von Laborwerten. Lieber René, du hast sicher schon öfter über die Autoimmundiagnostik gehört. Und damit sind wir auch bei dem Problem. Wenn man die aktuellen Leitlinien durchgeht, haben wir das Problem, dass man bei allen Leuten mit ungeklärten Leberwerten, und das ist jeder zweite oder jeder dritte in einer Arztpraxis, eigentlich eine Autoimmundiagnostik ausschließen sollte. Und dann wird das Ganze etwas kompliziert, glaube ich. Wie siehst du das?
Ja, natürlich wird das dann ein bisschen komplizierter, zumal mir aufgefallen ist, dass dort viele Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht ein ganz großes Wissen über Autoimmunerkrankungen haben, rufen uns natürlich auch oft an, um Fragen dazu zu stellen. Wir geben auch gerne Auskunft. Aber natürlich ist es manchmal frustrierend, so eine Krankheit überhaupt zu diagnostizieren oder auszuschließen natürlich.
Ja. Wir reden trotzdem drüber. Es muss also wichtig sein. Und wichtig ist auch sozusagen, was man da diagnostizieren kann. Und vorher möchte ich, ich weiß nicht, ob du Zahlen liebst, ich liebe Zahlen und ich liebe Wahrscheinlichkeiten, ein bisschen was über Wahrscheinlichkeiten plaudern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass vor dir ein Patient steht, der erhöhte Leberwerte hat, liegt so bei 20-40% in einer Ordination. In Spitälern ist es meistens jeder zweite Patient. Ein Drittel aller Patienten, die in eine Ordination kommen, haben eine leichte oder gröbere Fettleber. Und 5-10% der Patienten, also jeder Zehnte, hat einen chronischen Alkoholabusus. Wie groß schätzt du jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vor dir steht mit einer Autoimmunhepatitis im Vergleich dazu, dass du einen Lotto 6er bekommst?
Ich würde sagen, dass das vielleicht ungefähr gleich wahrscheinlich ist.
Fast. Also die Autoimmunhepatitis ist 10-mal unwahrscheinlicher, als irgendwann in 10 Jahren einen Lotto 6er zu bekommen, vorausgesetzt, du spielst brav jede Woche zumindest einen Tipp. Das heißt, die Autoimmunhepatitis ist extrem selten, trotzdem ist sie wichtig und trotzdem muss sie erkannt sein. Warum? Weil sie unerkannt zu einer Leberzirrhose und zu einem Leberversagen führt. Ähnliches gilt für die primäre biliäre Zirrhose, die ebenfalls recht selten ist.
Ich meine, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, sind ja eigentlich die Symptome. Also man ist müde, abgeschlagen. Das haben ja eigentlich viele, ein bisschen Appetitmangel.
Ich gebe dir recht. Vor allem, wenn eine aufregende Serie in Netflix läuft, bin ich auch meistens müde am nächsten Tag. Also ich kenne das und es sind Symptome, die sehr unspezifisch sind, so wie bei allen Lebererkrankungen. Leider, wenn das wirklich Lebererkrankungen sind, sind Leute oft müde. Und dann ist es sozusagen die Kunst des Arztes, da was herauszufinden. Eine kurze Wiederholung zu den Leberwerten, die hatten wir schon in einer der Vorfolgen. Wir wissen, die klassischen Transaminasen, GOT, GPT oder ASAT-ALAT oder AST-ALT, je nachdem, wie man es nennt, heute nennen wir es, glaube ich, ASAT-ALAT, soweit ich weiß. Wenn die erhöht sind, spricht das für was Toxisches oder für eine Entzündung. Das heißt, bei einer Hepatitis, bei einer Leberentzündung würde ich mir erwarten, dass ASAT und ALAT erhöht sind. Wenn Gamma-GT und alkalische Phosphatase gleichzeitig erhöht sind, spricht das eher für eine Cholestase, also für eine Stauung der Gallengänge. Wenn ich an die primär biliäre Cholangitis denke, also eine Entzündung der Gallenwege, dann würde ich das eher vermuten, wenn der Patient sozusagen so etwas hat. Vorsicht, isolierte alkalische Phosphatase ist meistens ein Hinweis auf Knochenprozesse, die kommt auch im Knochen vor. Und bei Kindern bitte niemals alkalische Phosphatase routinemäßig bestimmen. Warum? Bei jedem Wachstumsschub ist die enorm erhöht. Und du kennst die Dr. Google-Meinungen. Wenn man bei Dr. Google eingibt, Kind mit erhöhter alkalischer Phosphatase, kommt als erstes Osteosarkom und man ist gut beschäftigt, diese Eltern dann eine Stunde lang aufzuklären, dass es doch kein Osteosarkom ist, sondern ein einfacher Wachstumsschub. Grundsätzlich, nachdem erhöhte Leberwerte so häufig sind, wenn man Patienten mit leicht erhöhten Leberwerten hat und der Patient hat keine Symptome, fühlt sich gut, würde ich empfehlen, den nach 2 bis 3 Monaten noch einmal zu testen. Bei sehr vielen Patienten, die haben einen Virusinfekt oder irgendwas anderes, ist das oft nachher wieder verschwunden. Wie siehst du das?
Also wir haben auch im Labor relativ häufig Patienten mit erhöhten Leberwerten, also GOT-GPT erhöht, wo wir dann natürlich teilweise ab einem gewissen Wert auch anrufen, das mit den Ärzten abklären, probieren, warum eigentlich die Werte erhöht sind. Manchmal natürlich weiß es der Arzt, das weiß ich, ein EBV-Infekt zum Beispiel, da kann ja das vorkommen. Manchmal wissen es eben die Ärzte nicht, warum. Das ist halt einfach im Profil dabei, dass man halt routinemäßig abnimmt. Und in dem Fall empfehlen wir dann auch natürlich immer, eben, dass man das nach einer gewissen Zeit, 2 bis 3 Monate nachkontrolliert, weil ein isolierter, erhöhter Leberparameter ohne jetzt irgendeine Symptomatik des Patienten, der ist gesund, der hat das nur gekriegt für eine OP-Vorbereitung zum Beispiel. Ja.
Ist in den meisten Fällen ja harmlos. Kurze Einschränkung, wir reden von moderat erhöhten Leberwerten, also unter dem 5-fachen des oberen Normwerts. Ich bin etwas schlecht in Zahlen, ich merke mir immer unter 150 ist es mehr oder weniger zu kontrollieren. Werte über 1000 bei den Transaminasen oder 1500 bei der Gamma-GT, die muss man auf jeden Fall anschauen. Das geht in Richtung akutes Leberversagen und das bitte auf jeden Fall nachkontrollieren und immer ernst nehmen. Kurz zur Autoimmunhepatitis. Autoimmunhepatitis haben wir gesagt, das ist mehr oder weniger ein Yeti, ist extrem selten, seltener als ein Lotto 6er. Trotzdem gibt es in Österreich regelmäßig Lotto 6er, wie du weißt. Also es tritt auch auf und die tritt eigentlich bei allen Ethnien auf. Es gibt mehr oder weniger 2 häufige Alterspeaks. Das eine ist die Pubertät oder bei Patienten über 60. Und der Großteil der Patienten ist bereits über 60, wenn er eine Autoimmunhepatitis bekommt. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Das große Problem dabei ist, viele Patienten haben bereits eine Leberzirrhose, bis das diagnostiziert wird. Das heißt, da hat man dann etwas zu lange gewartet. Und grundsätzlich bei der Abklärung, wie kann ich das ausschließen? Da muss man ein bisschen unterscheiden und jetzt muss man auch ein bisschen Leitlinien kritisieren. Die Amerikaner, die ich ganz gerne mag, die sagen einfach, wenn du erhöhte Leberwerte über 3 Monate hast und jetzt keine echte Ursache dafür, also keine normale Hepatitis, dann mach als erstes einmal die Entzündungsmarker, klar, die sollte man immer machen, und die Immunglobuline. Warum? Die meisten Patienten mit Autoimmunhepatitis haben ein erhöhtes IgG und damit kann man fast bei 90% der Patienten eine Immunhepatitis ausschließen. Das finde ich sehr pragmatisch, weil dann kann ich sozusagen nur die mit erhöhtem IgG weiter testen. Und je mehr Stufen ich einbaue, desto weniger falsch positive Werte habe ich. Und bei 95% der Patienten mit Autoimmunhepatitis finde ich Autoantikörper. Wenn man dem Labor sagt, Autoantikörper gegen Autoimmunhepatitis, wissen wir, was wir tun sollen. Was machen wir? Wir machen die antinukleären Antikörper in einer Immunfluoreszenz, Antikörper gegen glatte Muskulatur. Dann gibt es ein paar seltsame Antikörper mit 3 Buchstaben, die LKM-Antikörper, SLA-Antikörper, LC1-Antikörper. Und irgendeiner dieser Antikörper ist bei 95% dieser Patienten positiv. Und erst wenn das soweit ist, kann ich dann eine Leberbiopsie machen zu einer Diagnosesicherung. Man versucht nicht direkt in die Leber zu stechen, das ist ja doch nicht so angenehm, könnte ich mir vorstellen.
Es hat auch ein gewisses Risiko natürlich zu stechen.
Ja.
Und man muss ja auch fair sein, eigentlich eine Blutuntersuchung ist relativ wenig invasiv.
Richtig.
Ich habe eine Blutentnahme, vielleicht wenn mal was fehlt, passiert ja manchmal, mache ich halt eine zweite Blutentnahme Die Sache hat sich dann. Dann kann ich ja bereits über unser Labor eigentlich alles, was du jetzt aufgezählt hast, relativ einfach und sicher nachweisen.
Das heißt, es gibt Autoantikörper, die bei Autoimmunhepatitis auftreten. Das große Problem, das wir dabei haben, natürlich, die können auch bei Gesunden auftreten. Das heißt, der Patient muss erhöhte Leberwerte haben, er sollte idealerweise erhöhte Immunglobuline haben. Und dann würde ich erst weitergehen, die Antikörper anzuschauen. Wir wissen, bis zu 10% der Bevölkerung hat positive antinukleare Antikörper und bis zu 5% der Bevölkerung hat auch positive Antikörper gegen glatte Muskulatur. Das heißt, man muss immer sagen, Symptome plus Antikörper spricht für Autoimmunerkrankung, aber umgekehrt, ein Autoantikörper alleine macht noch keine Krankheit.
Darf ich dich da fragen? Manchmal passiert es ja durch Zufall, dass man im Autoantikörper bestimmt, einfach wenn man auf andere Erkrankungen geht. Jetzt wird das positiv. Würdest du da aus deiner Erfahrung empfehlen, dass man das einmal nachkontrolliert oder nicht weiterverfolgt, wenn keine Symptomatik vorhanden ist?
Wenn keine Symptomatik vorhanden sind und die Leber normal ist, würde ich sie nicht nachkontrollieren. Ich komme gleich drauf, bei der primär biliären Zirrhose ist das relativ häufig so. Und wichtig ist, wenn man die Diagnose hat, wiederholen bringt nichts. Die Höhe der Antikörper sagt nichts aus darüber, wie wahrscheinlich eine Autoimmunhepatitis ist oder wie aggressiv diese Autoimmunhepatitis ist. Wesentlich häufiger als die Autoimmunhepatitis ist die primär biliäre Cholangitis. Früher hieß das primär biliäre Zirrhose. Da sind Frauen wesentlich häufiger als Männer betroffen. Und das ist fast immer eine Erkrankung des für dich höheren, für mich mittleren Lebensalters, also bei Frauen über 40. Für mich wären das junge Frauen. Ich bin doch etwas älter als du. Woran erkennt man das? Das sind Patienten, die vor allem über Juckreiz klagen, selten aber Gelbfärbung der Haut, also bei einem Ikterus, manchmal über Bauchschmerzen, über Müdigkeit, also die haben Symptome. Und hier gibt es einen ganz tollen Marker. Als erstes schaut man mal nach, ist da wirklich eine Cholestase vorhanden? Das heißt, dafür haben wir die klassischen Leberwerte, alkalische Phosphatase und Gamma-GT. Wenn die wiederholt erhöht sind, dann sollte ich einmal nachschauen, ist da vielleicht eine primär biliäre Zirrhose dahinter, wenn da keine Gallensteine oder sonst was dahinter steckt. Und es gibt einen ganz tollen Marker dafür, das sind die berühmten antimitochondrialen Antikörper, die quasi fast bei jedem Patienten mit primär biliär oder fast bei jeder Patientin, es sind ja überwiegend Frauen, mit primär biliärer Cholangitis vorhanden sind. Und was muss man noch dran denken? Es könnte ja eine andere Art von Cholangitis sein und man sollte auch das IgG4 bestimmen. Es sind meistens Formen, wo die Patienten erhöhte Cholestasezeichen haben und gleichzeitig auch irgendwelche Pankreasbeteiligungen, also eine leichte Pankreasentzündung, eine Pankreatitis mit erhöhten Pankreaswerten. Mit den zwei Antikörpern ist man mehr oder weniger ganz gut unterwegs. Man kann zusätzliche Antikörper machen, aber das ist eher etwas für Freaks und bringt jetzt in der Diagnostik wenig. Aber Vorsicht, die sind gar nicht so selten. Die armen M2-Antikörper bei Patienten, die keine Cholestase haben. Ja. Und dann ist immer die Frage, kriegt er vielleicht eine, wird er eine bekommen, wie auch immer. Aber nur einer von den fünf Patienten, die Antikörper haben, entwickelt auch wirklich eine primär biliäre Cholangitis. Das heißt, ein Screening bringt nichts. Und auch da ist die Frage, was bringt es mir, wenn ich den Patienten jetzt jährlich kontrolliere? Solange er keine Beschwerden hat, gibt es auch keine Behandlung. Wie siehst du das?
Ich sehe das recht ähnlich. Wir sehen es ja manchmal auch und empfehlen ja dann auch nichts anderes den
Richtig.
Ärzten. Georg, darf ich dir nur eine Frage stellen? Also ich habe gelernt, ich habe vor 2016 habe ich das Studium abgeschlossen, vor 10 Jahren, dass wir eigentlich den Auslöser dieser beiden Erkrankungen nicht wissen. Hat sich da mittlerweile irgendetwas in die Richtung ergeben, dass wir Risikofaktoren kennen oder einen Auslöser?
Nein, nach wie vor nicht.
Noch immer nicht, okay.
So wie bei allen Autoimmunerkrankungen wissen wir nicht, warum das manche Menschen bekommen, manche nicht bekommen. Wir wissen bei manchen Autoimmunerkrankungen, dass es da irgendwie eine Neigung dazu gibt. Zum Beispiel Patienten mit Typ-1-Diabetes, das ist ja auch eine Autoimmunerkrankung aus jugendlichen Diabetes, die kriegen etwas häufiger zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit, eine Zöliakie oder Schilddrüsenbeschwerden, also eine Hashimoto-Thyreoiditis. Aber wir haben keine Ahnung, warum das so ist. Und wir tappen da immer noch im Dunkeln. Theorien hätten wir jede Menge. Aber es ist nicht ganz einfach, das nachzuweisen. Sehr oft ist es so, dass Autoimmunerkrankungen auftreten nach irgendeiner banalen Infektion. Umgekehrt, es gibt sehr viele Patientinnen oder Personen, die Infektionen haben und natürlich nachher keine Autoimmunerkrankung entwickeln. Wir wissen es nicht. Grundsätzlich auch bei der primär-biliären Cholangitis gilt, der Antikörper, die Höhe sagt nichts aus über die Schwere der Erkrankung. Dazu brauche ich die Leberwerte, das Bilirubin, zu schauen, wie ist die Galle gestaut, vielleicht auch die freien Gallensäuren, die kann man ja auch bestimmen mittlerweile. Die korrelieren sehr gut mit dem Juckreiz, aber eine Kontrolle bringt es eigentlich nicht. Und das Wichtigste ist, Lebererkrankungen sind häufig, nachdem jeder Dritte in Österreich eine Fettleber hat, aber es bringt überhaupt nichts, Antikörper zu screenen. Und wenn zufällig jemand erhöhte Leberwerte hat, immer dran denken, an die Statistik, ist es auch 100-mal häufiger, dass der Patient wirklich eine Fettleber hat und deswegen die erhöhte Leberwerte und zufällig auch antinukleare Antikörper als tatsächlich eine Autoimmunhepatitis. Das heißt, auch da immer mit einer gewissen Vorsicht und nicht zu invasiv diagnostizieren, sonst findet man zu viele Verdachtsfälle, die sich dann doch nicht bestätigen. Und eine Diagnose, wo man in die Irre geführt wird, führt natürlich dazu, dass die Therapie länger dauert. Das heißt, zuerst bitte die häufigen Ursachen ausschließen. Und häufig ist nach wie vor die Hepatitis B, die wir kennen, die es auch sehr einfache Tests gibt, wo man es ausschließen kann. Und dann erst vielleicht an die Diätis denken.
Ja, das ist sicher sinnvoll, ja. Ich glaube, manchmal ist das halt natürlich, wenn ich ein großes Profil abnehme, zum Beispiel Internisten machen das ganz gerne, ein wenig irreführend, wenn dann ein, zwei Parameter eben erhöht sind, unabhängig davon. Aber jeder von uns hat halt irgendeinen Parameter außerhalb des Referenzbereichs und das kann halt der Arzt am besten interpretieren, ob das wirklich zu einer Erkrankung passt.
Richtig.
Oder nicht.
Und du weißt, was wir Labormediziner behaupten, es gibt keine gesunden Patienten, es gibt nur schlecht untersuchte. Wenn man lang genug sucht, findet man immer einen Wert außerhalb des Referenzbereichs. Und das ist auch das Thema, je mehr Analysen man anfordert, desto mehr pathologische Werte bekommt man. Aber das hilft nicht immer weiter bei der Therapie oder bei der Diagnostik, weil man da sehr oft in die Irre geführt wird. Was möchten wir euch mitgeben? Ja, es kann vorkommen. Autoimmunhepatitis ist extrem selten. Primär-biliäre Cholangitis ist selten. Bitte nur bei typischen Symptomen die Antikörper testen und zuerst einmal kontrollieren, ob der Patient wirklich persistierend erhöhte Leberwerte hat und entsprechende Krankheitssymptome. Keine asymptomatischen Testen. Und wie immer in der Autoimmundiagnostik, nur weil der Patient einen Autoantikörper hat und weil ein Autoantikörper nachweisbar ist, heißt das noch lange nicht, dass der Patient auch wirklich krank ist. Auch viele Gesunde haben Autoantikörper und leben herrlich damit. Das war's schon wieder für heute. Und zum Abschluss hätten wir natürlich noch eine Bitte.
Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns folgen würdet. Und über eine positive Bewertung natürlich auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns eben die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, dann könnt ihr doch einfach jemanden empfehlen, den ihr nicht so gern habt. Wir Labormediziner wissen natürlich nicht alles, aber dafür alles besser. Daher freue ich mich auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Diese könnt ihr per E-Mail an fortbildung@labors.at genauso wie auch Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema eben Labormedizin senden. Wir sind natürlich bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Das bedeutet auch selbstverständlich, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen.
Wunderbar. Und bitte beachtet natürlich, medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum. Erkenntnisse können sich ändern. Wie die Geschichte zeigt, gab es eine ganze Menge Irrtümer in der Medizingeschichte. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir euch in einem Jahr etwas ganz Neues erzählen dürfen. Wir haben heute den Juni 2026. Wir haben auch mit unseren Anwälten gesprochen. Die haben uns gebeten, darauf hinzuweisen. Wir Labormediziner haben eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Das ist kein Wunder. Unsere Patienten haben schließlich einen Durchmesser von 16 mm und bestehen aus Körperflüssigkeit, die wir analysieren. Das heißt, dieser Podcast kann natürlich nicht ein Gespräch mit eurer Hausärztin und einem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch seit Jahren als Ganzes und nicht aufgrund eines Laborwerts. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass sich dieser Podcast vor allem auch an medizinisches Fachpersonal richtet und natürlich kein ärztliches Gespräch ersetzen kann. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und vielen Dank an Lukas Schweizer für Musik und fürs Schneiden.